Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und mit mir am virtuellen Tisch sitzt die Handbremse Chris. Charmant, intelligent, gut aussehend und zu Späßen aufgelegt.
Hallo Carsten.
Hallo Christian. Und mit mir am virtuellen Tisch, Überraschung, die nicht weniger charmante, intelligente, gut aussehende Gabi. Hallo.
Ich grüße dich, Carsten.
Ich grüße dich zurück. Und in der heutigen Folge, wir machen einen kleinen Ausflug, geht es ein bisschen um Druckentlastung, ein bisschen um Hospiz und wir lassen uns ein bisschen treiben, mal schauen, wo diese Reise und dieses Gespräch heute hingeht. Wir haben für die Shownotes mit Sicherheit hinterher was zum Nachreichen, wir haben auch ganz viel schon für die Outtakes. Ich bin sehr gespannt. Was jetzt aber erstmal fehlt, liebe Gabi, magst du dich den Hörenden einmal kurz vorstellen. Wer bist du, warum bist du und wo kommst du her?
Also, mein Name ist Gabi Weigold. Ich habe irgendwann mal Krankenschwester gelernt, schon viele Jahre her. War da sehr chirurgisch lastig und bin dann zur Wundversorgung gekommen. Das war 2001. Das heißt, wenn alles gut geht, habe ich nächstes Jahr Silberhochzeit mit der Wundversorgung. Mittlerweile haben wir ein kleines Team aufgebaut. Wir sind zu siebt im Team und betreuen Patienten im ambulanten und stationären Bereich. Im Rahmen der Wundversorgung. Also grob sage ich jetzt mal, es ist ein kleines Homecare-Unternehmen, allerdings aber nur im Rahmen der Wundversorgung.
Und jetzt sind die Hörenden vielleicht etwas verwirrt, weil wir reden ja hier häufig, nicht immer, aber sehr häufig über den Fach- und Funktionsbereich, die Intensivstation. Hast du da Berührungspunkte, liebe Gabi?
Ja, also ich war nach meiner Ausbildung tatsächlich eine Zeit lang auf der Intensivstation gewesen. Und wie ich dann aus der Klinik raus bin, habe ich eben diese Umschulung oder Weiterbildung über Gerhard Kammerlander zum ZWM gemacht und dann über die ICW, den Wundexperten und den Fachtherapeuten.
Jetzt haben wir schon ganz viele Abkürzungen. ICW, und was war das andere?
Also ICW war die Initiative Chronische Wunde und ZWM ist der zertifizierte Wundmanager über den Gerhard Kammerlander. Muss man einfach immer dazu sagen, weil viele immer so erzählen, sie machen oder möchten einen Wundmanager machen. Und Gerhard hat sich den Begriff tatsächlich schützen lassen. Also Wundmanager ist auch nur wirklich der, der die Ausbildung beim Gerhard genießen durfte oder darf.
Okay, Gerhard sponsert diese Folge nicht. Das sagen wir vorsichtshalber schon mal mit dabei. Und trotzdem, wir packen es mal in die Shownotes. Wer neugierig ist, darf da gerne gucken. Jetzt müssen wir nur noch den Hörenden erklären, liebe Gabi, wie haben denn wir jetzt hier an den virtuellen Tisch zusammengefunden? Also erzähl doch mal die kleine Story. Genau, ruhig mit dem Schmunzler. Wieso reden wir heute miteinander?
Ja, warum reden wir? Das ist eine gute Frage. Also ich war bei Ligamed gewesen, habe hier eine Veranstaltung als Dozentin mit begleiten dürfen und der dortige Geschäftsführer, der Christian, hat mich gebeten, einen Podcast zu machen und deswegen merkt man es vielleicht auch an meiner Stimme und diesem ständigen oberfränkischen Hä. Keine Ahnung, was auf mich zukommt und ja, so bin ich jetzt heute dabei.
Naja, keine Ahnung kann man ja nicht sagen. Du hast ja schon auch deinen Fachbeitrag geleistet, ich glaube in Bremen, allerdings nicht im Februar auf den Intensivtagen, sondern im Mai bei dem Pflegekongress und Wundkongress, oder habe ich da eine falsche Erinnerung?
Ja, genau. Also in Bremen bin ich immer am DEWU, also diesen deutschen Bundkongress, der ja alle Jahre läuft und bin da als Referentin aktiv und so habe ich da auch bei einer anderen Firma einen Podcast gemacht und Christian hat gesagt, da mach doch einfach mal für uns bitte auch einen.
Und den Christian, den kenne ich auch und auch die Firma und wir hatten das dann so, ich sag mal, abgesprochen, lass uns doch einfach mal uns darüber unterhalten, aber keine Sorge, es wird keine Werbeveranstaltung, es geht hier um das Fachliche, so wie immer. Und der erste fachliche Input, du hast ja gesagt, so wie immer auf dem DEWU, nächstes Jahr ist der so aber gar nicht, ne?
Ja, nächstes Jahr ist der große, der JUMA, also der Europäische Wundkongress, wird mit Sicherheit unheimlich interessant, kann man vorstellen, internationale Referenten, Firmenausstellung natürlich auch total erweitert und mit Sicherheit unheimlich interessant.
Das wird's. Und seid da auch gerne und bitte neugierig. Ich glaube, ich werde nächstes Jahr nicht da sein, ist aber kein Grund, nicht trotzdem hinzufahren. Da gibt's genug, was man sehen und gucken kann. Ich fand es sehr spannend, auch diese interaktive Industrieausstellung, aber auch das Programm und wie vielfältig, obwohl es nur das Thema Wunde ist, man das behandeln kann. Und da fand ich jetzt auch diese Idee vom Christian ganz gut, dass wir uns mal darüber unterhalten, Druckentlastung im Hospiz, weil ich habe mal so ganz provokant gesagt, Druckentlastung ist Druckentlastung. Jetzt kommst du aber wahrscheinlich um die Ecke und sagst, naja, Moment nochmal, das kommt drauf an.
Ja, also Druckentlastung gebe ich dir vollkommen recht. Im Rahmen jetzt der normalen Versorgung, dass man hergeht und sagt, okay, wir machen die normale, sage ich jetzt mal, die Decubitus-Prophylaxe bei all unseren Patienten, wo man wirklich danach sagt, okay, dieses Kurative steht noch im Fokus und wir möchten auf jeden Fall, dass der Patient keinen Folgeschaden hat oder auf der Intensivstation auch, dass der da trotz Beatmung und eine optimale Versorgung hat, ist es im Hospiz, Gott sei Dank, muss ich sagen, etwas anders, weil da liegt der Fokus eben auf dem Patienten und der ist nimmer so lagerungsfähig und entlastungsfähig aufgrund von Übelkeit, aufgrund von Atemnot. Oder, und das müssen wir, glaube ich, in der Pflege schon mal langsam lernen, dass der Patient auch ganz einfach sagt, er möchte nicht. Und dieses Recht in Anspruch nehmen ist im Hospiz für mich elementar wichtig.
Also ich habe jetzt ein bisschen gezuckt, weil du sagtest, naja, im Hospiz, klar, wir haben im Hospiz eine andere Ausrichtung als auf der Intensivstation. Da gebe ich dir recht. Und das Kurative steht da jetzt so nicht mehr im Vordergrund. Aber heißt das jetzt mal ganz provokant gefragt, im Hospiz ist egal, wenn jemand Druckstellen kriegt?
Provokant gefragt und provokant geantwortet, ja. Ganz einfach deswegen, weil in der Regel wir es absehen können, dass der Patient dann Dekubitus entwickelt. Wunden werden auch zunehmend schlechter und der große Vorteil ist, dass im Hospiz, merke ich, von den Pflegekräften das Verständnis dafür einfach mehr da ist. Wenn ich Vergleich Hospiz und Altenheim, habe ich es im Altenheim zum Beispiel häufig, in den Seniorenwohneinrichtungen häufig, dass wenn da ein Dekubitus entwickelt wird bei einem Patienten, der im finalen Stadium ist, dass das für viele extrem schwierig ist, das zu verstehen. Im Hospiz sagt man, okay, der Patient ist im finalen Stadium, wir können und werden ihn nicht mehr lagern, weil, Ursache jetzt mal dahingestellt, und da wird's akzeptiert. Also ich merke immer so, dass Pflegekräfte in dem Bereich oft mal so ein, wie soll ich sagen, vom Kopf her einfach das nicht zuordnen können, ne? Dass man nicht generell sagen kann, okay, kurativ und palliativ. Wir haben ja palliative Patienten auch zu Hause und komischerweise ist es da so, wenn die gerade von Angehörigen gepflegt werden, dass man sagt, okay, die Druckstelle wird jetzt vielleicht größer, die wird schlimmer werden, dass die Angehörigen sagen, okay, wenn das so ist, dann ist es so und dann nehmen die das, ich sag jetzt da mal, die nehmen es einfach an.
Wobei im Altenheim, um den Kollegen auch mal so ein bisschen zur Seite zu stehen, die haben auch, glaube ich, einen anderen Dokumentationsdruck als ihr, auch in, ich sag jetzt mal, mit dem MDK und anderen Institutionen, da seid ihr und nicht, nein?
Nee, also der Expertenstandard, sowohl Dekubitus-Prophylaxe als auch Expertenstandard Pflege von Patienten mit chronischen Wunden ist ja ausgerichtet für die ambulante Pflege, für die stationäre Pflege, gerade im Altenheim oder in den Seniorenwohneinrichtungen und da sind wir gebunden, das ist egal. Ich denke, was bloß immer das Problem ist, wenn der Patient was nicht mehr möchte, ja, also gerade nicht mehr gelagert werden möchte, dann wird ja immer gern dokumentiert, Patient verweigert. Und ich mag es mittlerweile so, dass ich immer zu den Leuten sage, nutzt doch einfach den gleichen Begriff, also das gleiche sinnhafte Geschehen, der Patient verweigert und formuliert es anders. Der Patient nimmt das Recht in Anspruch, nicht gelagert werden zu wollen und das hat er. Das hat er sowohl im Krankenhaus, das hat er sowohl zu Hause als im Hospiz, als auch im Altenheim. Aber es macht mit einem mental was. Wenn ich heute schreibe, der Patient verweigert,
das stimmt.
Dann mache ich mir ja irgendwo eine miese Stimmung. Und wenn ich einfach schreibe, Patient nimmt das Recht in Anspruch, nicht gelagert zu werden, ja, dann ist es zwar die gleiche Aussage, rein rechtlich gesehen, aber es macht mit mir, ich will es nicht sagen, eine positive Stimmung, aber ich habe nicht so diesen negativen Touch dabei.
Ja, sehe ich auch so. Hinzu kommt aber häufig, dass insbesondere in der Altenpflege ja auch zunehmend Menschen mit einer demenziellen Erkrankung sind. Und ich glaube, dann kommt es auch zu Unsicherheit. Also wenn diese Person quasi von dem Recht Gebrauch macht, ist natürlich die Frage, hat denn die Person das Recht? Also kann sie das denn so frei äußern oder komme ich vielleicht in Schwierigkeiten, wenn die Person jetzt von mir aus irgendwie eine Betreuung hat oder ähnliches. Also wie muss ich dem nachgehen? So, weil dann könnte ja am Ende jemand sagen, ja, Sie wissen doch, die Person hat Demenz. Also warum hören Sie auf diese Person? Sie können, die kann doch die Tragweite ihrer Äußerungen gar nicht nachvollziehen.
Ja, wobei, wenn man da ein bisschen so die Patienten dann beobachtet, merkt man es häufig eigentlich ganz gut, dass vielleicht der Patient sich deswegen entlagert oder entpositioniert, weil er Schmerzen hat vielleicht in der Stellung, wo ich gemeint habe, dass der vielleicht gut liegt. Mhm. Aber weiß ich denn, dass der gut liegt? Ich kann ihn ja dann auch das gar nicht kommunikativ aberfragen. Und so kann man es dann vielleicht aufgrund von Mimik, Gestik oder so relativ gut erkennen, dass es vielleicht doch besser wäre, man würde es einfach lassen.
Naja, oder was du jetzt gerade so schön gesagt hast, also wir haben ja mehrere Aspekte und bevor alle wild in die Kommentare schreiben, was fabulieren die da? Ich glaube, es kommt schon so auf die Details an. Christian hat es ja gerade gesagt, die Tragweite der Entscheidung abschätzen können und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich jemanden habe, der kooperativ ist, kommunikativ und das klar äußert, dann muss ich es ja nicht nur hinnehmen, sondern ich muss ihn ja in meiner pflegerischen Kompetenz und in meiner Prozessverantwortung auch über die Folgen aufklären. Und wenn er das absehen kann und sagt, okay, habe ich verstanden, möchte ich aber trotzdem nicht, dann, ja, des Menschen Wille ist sein Himmelreich, würde ich jetzt sagen. Schwieriger wird es natürlich bei Betreuung oder neurologischen Erkrankungen auf Intensivstationen nochmal mit Sedierung. Aber jetzt ist das Spannende, was du gesagt hast, Gabi. Mhm. Naja, wir meinen häufig, diese Lagerung ist ganz gut oder die Positionierung. Und ich versuche das ja auch immer im Wording zu unterscheiden. Also positionieren ist so, wie es das Wohlbefinden der Person hergibt. Lagerung ist eine naja, Zwangsposition, auch wenn ich Zwang jetzt nicht so ausdrücken möchte, aber im OP wird gelagert, damit ich die bestmögliche Position habe fürs bestmögliche Operationsergebnis. Da kann ich ja nicht fragen, wie möchten Sie liegen für die OP?
Ja, ja.
Oder Bauchlagerung. Ich muss im ARDS jemanden lagern, ob er will oder nicht. Zur Not muss ich dafür auch sedieren, weil wir wissen, ansonsten sterben mehr Menschen. Mhm. Wenn es jetzt aber darum geht, wie möchte ich einschlafen und was ist für mich die beste Einschlafposition, dann kann ich mir 100-mal überlegen, 90 Grad, 135 oder was auch immer. Wenn jemand sagt, ich liege gerne platt auf dem Bauch und dann habe ich hinterher halt einen Knubbel an der Stirn. Wenn er das versteht, dann ist das eigentlich in Ordnung. Mhm. Nur, und da stimme ich Chris schon zu, wir könnten durchaus in die Situation kommen bei uneindeutigen und Demenz gehört mit dazu, wenn es im Endstadium ist. Kommt jemand, geht durch die Akten und sagt, schön, dass Sie das aufgeschrieben haben, wir haben eine andere Meinung und da weiß ich gar nicht, wie das ausgehen würde, wenn dann mal einer klagen würde oder ist das bei euch überhaupt gar kein Thema? Weil es ist ja in der Altenpflege schon ein Thema, dass da häufiger dann auch mal geklagt wird, nicht mal von Angehörigen, sondern auch im Sinne von Kostenregress.
Ja, also das kommt schon immer mal wieder vor, aber da ist es, also ich wüsste jetzt nicht, wie es rechtlich 1000-prozentig richtig ist, was ich jetzt sage, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich immer wieder dokumentiere, dass ich den Patienten jetzt positioniert habe und er entpositioniert sich aufgrund seiner demenziellen Erkrankung und ich habe das dem Betreuer mitgeteilt oder wem auch immer, was will ich ihm machen? Also ich glaube nicht, dass es einen richterlichen Beschluss gibt, dass ich den Patienten dann 3 Punkte fixiere, nur weil ich jetzt sage, ich möchte den jetzt 135 Grad lagern. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber da müsste man tatsächlich einen Richter dazu fragen, gell?
Das können wir eigentlich mal machen, Richter statt einen Juristen zu fragen, Chris.
Weil der Jurist kein Richter ist?
Richtig.
Zu diesem Thema jetzt, oder was?
Nee, generell wollte ich mir so als Knoten ins Taschentuch machen. Also Richter sind auch Juristen, aber Juristen sind nicht unbedingt Richter.
Genau.
Ich fände es jetzt nur spannend, auch was du gesagt hast, jetzt sagt jemand, ich möchte nicht und vielleicht mag er möglicherweise, ich sag's bewusst im Konjunktiv, die Tragweite abschätzen, aber der Mensch als solches weiß ja nicht, was heißt denn jetzt, ich bekomme einen Dekubitus mit Wundinfektionen, mit Schmerzen, mit allem drum und dran. Und wenn der dann hinterher sagt, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mal. Wie gehen wir denn damit um?
Ja, wie gehen wir da damit um? Ich meine, ich sage mir, die Chance, dass er sich anders entscheidet, die hat er ja im Endeffekt bei jedem Lagerungsintervall oder bei jedem Positionierungsintervall. Also bei jeder Pflegeintervention kann er sich hier entscheiden und kann sagen, okay, also jetzt täte mir, nehme an, der hat jetzt rote Stelle an der Ferse und ich bemühe mich und der sagt, er hat jetzt doch Schmerzen, vielleicht entscheidet er sich 2 Stunden später dann doch die Ferse freizulagern oder wie auch immer, aber jetzt gerade, weil er frühstückt, möchte das halt nicht und ich denke, da müssten wir oder sollten wir schon dem Willen des Patienten zustimmen.
Du wolltest gerade Luft holen, Christian, als ich vom Richter anfing.
Ach so, nee, da fällt mir direkt jemand ein. Aber es ist eben die Frage, welchen Schwerpunkt das haben soll. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube auch grundsätzlich, dass das, also die Frage ist, ob das ein Problem ist in der Praxis. Ja, es kommt natürlich zu Unsicherheiten. Nichtsdestotrotz arbeitet man ja nicht in einem luftleeren Raum. Also diese Menschen, genau. Die Pflegenden arbeiten im Team, die arbeiten mit Ärztinnen und Ärzten zusammen, die arbeiten eventuell auch mit den Angehörigen zusammen und so weiter und so fort. Und hier kann man eine Fallbesprechung machen und schauen, welche Linie man da fährt. So. Und wenn man sich kollektiv dazu entscheidet, aus guten Gründen und das entsprechend dokumentiert, dann ist das ja in Ordnung. Also es geht ja nicht darum, dieser Person zu schaden, sondern es geht ja darum, den Willen zu berücksichtigen und das ja auch in einer Phase, also wenn sie jetzt irgendwie final ist oder so, wo man eben versucht, dieser Person nicht weiter irgendwie noch Schaden zuzufügen. So, also ich meine, man muss ja auch mal die Frage stellen, welchen Benefit hat die Person denn jetzt doch davon, als Beispiel. Also wenn, insbesondere, wenn man das jetzt im Hospiz macht. Also ich finde, man darf auch den eigenen Willen berücksichtigen und wenn das entsprechend berücksichtigt wird im multidisziplinären Team so und das mit allen Angehörigen und so weiter abgesprochen ist und das dem Menschen am Ende zugutekommt, außer dass er jetzt halt Bruchstellen entwickelt, okay, dann finde ich das irgendwie auch in Ordnung. Also ich finde, man muss immer so ein bisschen abwägen.
Das glaube ich auch, aber vielleicht müssen wir nochmal einen kurzen Ausflug machen, Gabi, und vielleicht holst du uns da alle nochmal ab. Ab wann ist denn die Aufnahme im Hospiz sinnvoll, weil von der Palliativversorgung weiß ich, du kannst ja palliativ sein und das heißt nicht, es ist end of life und du kannst palliativ jemanden auch über mehrere Monate begleiten. Mhm. Was und wie siehst du das denn im Hospiz und wann ist da eine sinnvolle Aufnahme und wie lange betreut ihr die Patienten in der Regel?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich würde mir wünschen, dass sich manche Patienten früher dazu entscheiden, ins Hospiz zu gehen. Also so wie die Diagnose steht und sage ich jetzt einmal, ja, es nimmer möglich ist, dass der Patient zu Hause oder in der Klinik verbleiben kann, dass frühzeitig eine Überleitung erfolgt. Wir haben es häufig so, der Antrag wird gestellt, er wird genehmigt, das Bett ist frei, der Patient kommt und ein, zwei Tage später verstirbt dann der Patient schon im Hospiz. Das finde ich immer sehr schade, weil der Patient sollte ja ankommen oder im Hospiz, das wir begleiten, wird häufig vom Gast gesprochen und nicht mehr vom Patienten. Und wenn ich Gast in einem Haus bin, dann will ich ja erstmal ankommen. Ich muss neue Pflegekräfte kennenlernen. Ich muss einen Tagesablauf kennenlernen. Ich will die Einrichtung kennenlernen. Vielleicht bin ich noch so weit fit, dass ich mal aufstehen kann. Ich möchte im Zimmer umherlaufen. Ich möchte vielleicht einmal einen Gemeinschaftsraum kennenlernen. Und wenn ich dann komme, wenn ich all das nimmer kann, dann ist das für einen Patienten natürlich auch eine unheimliche Belastung.
Also bedeutet Hospiz aber schon, das geht aufs Ende zu und wir versuchen den letzten Weg so bestmöglich, wie es denn geht, zu gestalten.
Ich sag mal jein. Also okay. Ich habe tatsächlich auch schon Patienten, die waren, also das, was ich jetzt als längstes begleitet habe, war knapp ein Dreivierteljahr. Mhm. Wir hatten auch schon Gäste im Hospiz, so was ich jetzt immer mitkriege von den Einrichtungen, dass tatsächlich auch Gäste wieder nach Hause entlassen werden. Also die haben sich dann dort so wohlgefühlt, die haben sich so gut stabilisiert, dass die dann zu Hause noch waren, Monat, zwei Monate oder noch länger und sind dann dort verstorben und durften das Hospiz normal wieder verlassen.
Aber was ist dann die wirkliche Unterscheidung von der Versorgung im Hospiz im Vergleich zu Akutpflege oder Intensivstation so aus deiner Sicht? Weil wir wollen ja auch im Grunde, dass jemand nach Hause kommt, rein pflegerisch betrachtet.
Also wenn ich sage, okay, der Patient ist im Hospiz, der Bewohner ist im Hospiz, dann habe ich natürlich eine sehr gute Betreuung. Also sprich deutlich mehr Pflegekräfte vorhanden, die sich intensiver um den Patienten kümmern können. Der Patient oder der Gast hat natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, sage ich jetzt einmal, was Essen anbelangt. Also da wird ein bisschen mehr drauf geachtet, was will er denn jetzt, wann will er denn frühstücken. In der Klinik, in der Akutklinik kann ich nicht hergehen und kann sagen, wenn um 7:30 Essensausgabe ist, sage ich jetzt einmal, der Patient möchte aber lieber erst um 9:30 frühstücken oder möchte um 9:30 frühstücken, weil der Tagesablauf das gar nicht hergibt. Und da in der stationären Altenpflege habe ich das nicht so. Also Da wird zwar schon ein bisschen drauf geachtet, aber im Hospiz habe ich da wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich habe auch mehr Möglichkeiten, den Patienten, sage ich jetzt einmal, Lebensqualität zu geben, indem ich vielleicht Musiktherapie mache oder Maltherapie, Gesprächstherapie. Also wir haben Hospizbegleiter, die im Hospiz die Pflegekräfte dort unterstützen und sich dann einfach einmal, solange es der Patient möchte oder der Bewohner, dass die sich mal eine halbe Stunde ans Bett setzen und einfach mit dem mal sprechen. Das sind natürlich Goldstücke, die ich sonst in der Klinik nicht habe. Wenn man heute Pflegekraft fragt, wie lange die wirklich am Patienten ist und wie lange die wirklich am Zimmer ist, mal für ein Gespräch, dann sagt die, okay, das sind Minuten. Für mich ist einfach nicht mehr Zeit, leider. Ja.
Also ich glaube, wir müssen mal ein paar Dinge gerade auf Spur bringen, weil zum Beispiel ich das Hospiz nicht mit der Altenpflege gleichsetzen würde. Und die Versorgung auf einer Intensivstation natürlich auch nicht mit einer Versorgung im Hospiz zu vergleichen ist.
Richtig.
Also das würde ich nur gerade nochmal, weil Carsten danach fragte. Ja, also nicht, das Kriterium ist ja nicht die Entlassung oder der Entlassort für eine hospizliche Versorgung.
Nee, das ist klar. Und wir haben ja auch mit Viktoria Jäger, hört da gerne mal rein, eine super Folge, wo wir ja auch schon beleuchtet haben, der Tod gehört zum Leben dazu. Also vielleicht da nochmal. Ich wollte auch nur ein bisschen darauf hinaus, Hospiz bedeutet nicht, derjenige ist, also die Messe ist sofort gelesen. Ich fand es schön, wie Gabi es dargestellt hat. Es gibt welche, die auch nochmal nach Hause kommen. Wir haben Monate, wo sie noch was anderes machen und es ist nicht gleichzusetzen damit, morgen ist vorbei.
Und nee, aber es ist aber schon ein Kriterium, der Einzug in ein Hospiz ist schon dadurch gekennzeichnet, dass man im Grunde genommen eine Lebenserwartung von 6 Monaten hat. So. Ansonsten wird es eben auch schwierig mit dem Einzug in ein Hospiz, dass das natürlich dann, wenn es ein Jahr lang ist, sozusagen man da nicht rausgeschmissen wird, ist was anderes. Und wenn sich die Lage stabilisiert hat und die Person den Wunsch hat, zu Hause zu versterben oder sich die Angehörigen das dann zutrauen, das zu Hause zu machen, das ist ja nicht ausgeschlossen. Ich will nur sagen, es ist durchaus aber ein Kriterium, um überhaupt in ein Hospiz zu ziehen. Ansonsten könnte ja jeder irgendwie erstmal in ein Hospiz ziehen, anstatt irgendwie in eine Altenpflegeeinrichtung oder so.
Wobei, Christian, ich das recht interessant finde, dass du das jetzt sagst, weil beim Hospiz nehmen wir das in Kauf, dass es die letzte Phase ist. Komischerweise in einem Seniorenwohnheim, wer geht da wieder nach Hause?
Das ist aber was, also das ist richtig, genau, deswegen ist das auch sehr schwierig für die Menschen, das anzunehmen. Es ist allerdings so, dass es ja durchaus auch Auszüge aus einer Altenpflegeeinrichtung in ein Hospiz gibt. Es ist, glaube ich, nur insgesamt relativ schwierig, diese Versorgungsart zu wechseln, denn die pflegerische Betreuung oder Versorgung ist ja in einem Altenpflegeheim erstmal sichergestellt. Es ist eben nur die Frage, ist das jetzt von der Qualität her das Gleiche und ist es von der Personalausstattung und das Gleiche und so weiter und so fort. Also es gibt ja da durchaus Unterschiede und man kann ja davon ausgehen, dass Menschen, die in einer Altenpflegeeinrichtung leben, da ja nicht einziehen, bevor sie sterben. Das ist manchmal der Fall, aber es kann auch sein, dass sie da 25 Jahre lang leben. Und dann ist auch klar, okay, das wird jetzt vielleicht keinen Umzug mehr geben. Du bleibst jetzt wahrscheinlich hier. Manche nehmen das an, manche nicht. Ich glaube nur, dass häufig die Zeit, wo jemand in einer Altenpflegeeinrichtung lebt und sich dann verschlechtert. Also ich meine, diese Person ist ja dort zu Hause. Und dann zu sagen, du ziehst jetzt nochmal in ein Hospiz, um dort besser versorgt zu sein. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich würde mal meinen, dass eine Person, die von mir aus sterbend ist oder in einer palliativen Situation ist, durchaus in einer Altenpflegeeinrichtung erstmal gut betreut ist. So. Also es wird jetzt ganz viele Menschen geben, die sagen, nein, das ist sie nicht, weil wir kein Personal haben und wie auch immer. Aber ich möchte ja jetzt nicht mit den Negativbeispielen um die Ecke kommen. Ich glaube, das Feld ist einfach sehr viel größer. Menschen, die in der ambulanten palliativen Versorgung tätig sind, sagen auch, nee, wieso? Die Person muss ja nicht unbedingt in ein Heim ziehen, das können wir doch quasi zu Hause auch machen. Ich glaube, es ist immer ein Umstand der gesamten Situation und der Historie. Und ich glaube, das ist super wichtig und auch des Umfeldes. Also wenn du keine Angehörigen da hast, dann ist es einfach auch schwierig.
Ja. Und das ist ja nochmal, also ganz wichtig, diese Klarstellung. Und mir hat es jetzt auch gerade nochmal geholfen und da würden mich jetzt die Hörenden mal interessieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, dass jetzt auch nochmal sehr deutlich geworden ist, dass es nicht nur eine Frage der semantischen Genauigkeit ist, sondern für mich ist gerade deutlich geworden, in der Altenpflegeeinrichtung hast du einen Bewohner, der wohnt dort. Bei mir auf der Intensivstation hast du einen Patienten und bei Gabi, und das fand ich jetzt auch nochmal ganz wichtig, hast du einen Gast. Und Gast zeichnet ja auch nochmal aus, dass es temporär ist, in welche Richtung auch immer. Und ich glaube, dass dann schon ein paar Sachen sehr unterschiedlich sind, Christian, da hast du vollkommen recht. Und ein paar wiederum sind, glaube ich, dann auch sehr gleich. Und vielleicht können wir in diese Richtung nochmal gehen. Wir haben festgestellt, der Wille ist ganz wichtig. Okay. Wir haben Situationen, die müssen wir ein bisschen ganzheitlicher sehen im interprofessionellen Team. Okay. Haben wir denn jetzt nicht Möglichkeiten, Gabi, auch hier, ich sage jetzt mal, Hilfsmittel einzusetzen oder irgendwas, um die Sache besser zu machen? Oder müssen wir jetzt sagen, die Person, der Gast, möchte sich nicht positionieren lassen, den lassen wir liegen und wie mein Obst in der Küche ist es halt so, kriegt Druckstellen?
Also was man tatsächlich machen kann, und wir beraten dahingehend da immer ganz gern, wir haben ja vorhin die Firma schon mal erwähnt, von der Firma Ligamed haben wir ja diese Polyurethan-Schaumauflagen, sage ich jetzt einmal, oder Matten, wo man den Patienten sehr gut drauflagern kann oder positionieren kann, wo die Scherkräfte relativ gut reduziert werden und ich den riesen Vorteil habe, dass ich eine sehr gute Atmungsaktivität habe. Und das nutzen wir eigentlich schon sehr gerne, weil es ganz einfach für den Patienten sehr angenehm ist. Also ohne, dass ich jetzt sage, okay, ich habe einen großen Aufwand, den Patienten vielleicht dahingehend zu unterstützen, dass der nicht mehr so stark schwitzt, dass der nicht so diese Probleme hat. Da kann ich natürlich hervorragend mit diesen Sachen arbeiten, weil häufig diese Matratzengeschichten, die man empfiehlt, ob es jetzt Wechseldruck ist oder was auch immer, haben wir ja häufig das Problem, dass die Patienten aufgrund der Bezüge, die da drauf sind, doch manchmal schwitzen oder Schmerzrezeptoren noch einmal ausgelöst werden. Und um das alles zu vermeiden, kann man also mit diesen Platten relativ gut arbeiten.
Ich glaube aber tatsächlich, manche Sachen machen einen Unterschied und ich finde es besser, mit Schaumstoffen zu arbeiten, als auch, wie du sagtest, Wechseldruck- und Weichlagerungsmatratzen. Die setzen wir auf der Intensiv gerne ein, aber ehrlicherweise, das nimmt ja auch irgendwann das Körpergefühl. Mal abgesehen von Staunässe und so weiter.
Ja, muss ich aber ganz kurz ein bisschen, was heißt widersprechen? Nein, weil du gesagt, man kann vergleichen, da haben wir echt ein Problem. Weil wenn ich jetzt heute hergehe und sage, ich möchte tatsächlich fürs ganze Bett in 2 Meter Länge und 1 Meter Breite, habe ich keinen anderen Anbieter. Also von daher muss ich auf den Anbieter zurückgreifen, weil da habe ich nichts. Und wenn ich sage, ich will eine komplette Druckentlastung oder ich möchte eine komplette Belüftung haben, dann muss ich auf dieses System zurückgreifen, weil wir haben keine Alternative.
Na komm, ich habe schon Diskussionen geführt mit, dann geh doch im Baumarkt und hol dir Schaumstoff.
Ja gut, der ist aber halt sehr, sehr dicht gepresst, sage ich jetzt einmal. Und der große Vorteil, wir brauchen sie uns ja bloß anschauen, sowohl der grüne als auch der weiße sind ja doch recht offenbohrig und somit habe ich natürlich eine optimale Entlastung. Und eine gute Belüftung.
Sie sind zugelassen, das ist auch nochmal ganz wichtig. Das mag banal klingen, aber ja. Untersucht auch auf Hautverträglichkeiten. Aber da kommen wir doch mal gleich zur nächsten Frage. Was sind denn deiner Meinung nach so die typischen Missverständnisse oder auch Fehler, wenn wir über Druckentlastung reden? Mal abgesehen davon, den Willen zu berücksichtigen. Was begegnet dir noch so in der Praxis?
Ganz typisches Beispiel und ich hoffe, es versteht mich jetzt niemand falsch in dem Sinn, dass ich jetzt sage, ich suche ein Negativbeispiel. Aber sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben einen Patienten, der liegt im Bett und hat eine rote Ferse. Was machen wir Pflegekräfte, weil wir so gelernt haben, wir sehen die rote Ferse, wir erkennen das Risiko, super, und wir lagern hoch. Patient entwickelt wahnsinnige Schmerzen. Was machen wir? Wir dokumentieren die Schmerzen, auch das haben wir gelernt. Wir gucken nach, wie stark sind die Schmerzen, wir geben das Bedarfsmedi, wir machen alles richtig. Wir arbeiten uns von der Symptomatik Schmerz bis zur Schmerztherapie durch und alles ist gut, alles ist richtig. Wir machen hier keinen Fehler. Das einzige Problem ist, wo ich dann häufig sehe, ist, dass wir nicht fragen, warum hat der Patient Schmerzen. Also das Einfachste wäre ja jetzt herzugehen und zu sagen, komisch. Also der hat vorher keine Schmerzen gehabt, jetzt lagere ich die Fersen frei, der Patient hat Schmerzen. Warum hat er Schmerzen? Wenn ich dem jetzt ein Kissen oder ein Keil unterlege, mache ich eine Hochlagerung, vielleicht hat er eine BAVK und somit erhöhe ich die Schmerzsymptomatik, ohne mir darüber aber Gedanken zu machen, weil ich sehe nur die rote Ferse. Wie schon gesagt, kein Vorwurf, wir machen alles richtig. Wir sehen die rote Ferse, wir reagieren, wir legen Kissen unter. Der Patient hat den Unterschenkel erhöht. Was passiert bei der BAVK? Die Durchblutung wird noch schlechter. Der Patient entwickelt Schmerzen. Wir dokumentieren den Schmerz. Wir reagieren auf den Schmerz, erhöhen im schlimmsten Fall die Bedarfsmedi, statt dass wir hergehen und sagen, ah, Miste. Bei der BAVK ist genau das, dass ich jetzt die Fersen hochlager oder freilager, eigentlich kontraproduktiv. Und das ist so das, was ich häufig sehe.
Hast du wunderbar beschrieben. Und das mit der PAVK ist das eine. Jetzt könnte man ja sagen, was kann man denn anders machen? Wie kann man das sehen? Und eine ganz tolle Sache, da möchte ich jetzt schon mal neugierig machen. In einer der nächsten Folgen hören wir Detlef und er erzählt über Frühmobilisation. Und das mag manchen aus den Ohren rauskommen, die uns zuhören. Und wir sagen DGIN und Curriculum. Er erzählt aber von Hermann. Und Hermann hat eine Methode, und das würde mich interessieren, ob du die kennst, Gabi, die Feldenkrais-Methode. Geht so in Richtung Kinästhetik, Position und Lagerung. Und da geht es darum, den Körper anders zu lesen. Hast du da Erfahrung drin?
Erfahrung wenig, aber ich habe schon mal davon gehört.
Und bei Hermann ist es so, ich habe da auch ein paar Sachen gelernt. Und was du vorhin so beschrieben hast, wir denken, wir machen was Gutes, wir denken, der liegt gut, wir denken, der ist gut positioniert. Und wir haben bei verschiedenen Terminen und Seminaren das jetzt mit ihm gemacht und wir machen diese Eigenerfahrung. Er macht ganz viel mit Eigenerfahrung und er macht zum Beispiel solche Sachen, ich leg dich mal hin, wie ich meine, deinen Körper zu lesen und dann sagst du mir hinterher, was ist gut, was ist schlecht und ganz häufig sagen die Menschen, boah, so liege ich auch zu Hause. Und das kann man sehen und ganz spannend war gerade diese Fersenproblematik, wir hatten, das war jetzt zwar Bauchlagerung und dann haben wir auch das Problem, dass die Fersen ja manchmal, also die gucken zwar nach oben, aber dass der Fuß so durchhängt, man kann sich das vielleicht vorstellen, wir liegen auf dem Bauch und dann haben wir die Füße gestreckt, dann wird auch häufig gesagt Spitzfuß, Spitzfußprophylaxe und so weiter. Ganz, ganz häufig haben die Teilnehmer und die sind nicht kritisch krank, die sind wach geäußert, wenn wir dort die Füße anziehen oder was drunter legen, ich kriege Schmerzen. Ich kriege Schmerzen in der vorderen Wade. Wir haben auch Situationen gehabt, dass manchmal so eine Ungleichheit, wenn man von der Seite guckt, wir wollen ja Sachen in der Pflege häufig symmetrisch haben, ne? Alles ist nach Norden ausgerichtet, alles ist 90 Grad und so weiter. Wenn wir dafür sorgen, dass ein Bein genauso hoch ist wie das andere, der Körper ist nicht das Spiegelbild. Links und rechts sind immer asymmetrisch. Ne? Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel Spiegel vom Gesicht, wenn ich die linke Seite komplett spiegele, sehe ich auf einmal nicht mehr so hübsch aus wie vorher. Will sagen, man sollte dort nochmal neugierig sein und nicht nur von sich auf andere schließen, auch ein Fehler, nach dem Motto, ich möchte das ja nicht, ich würde das nicht so machen, für mich ist das unbequem, kann ja richtig sein, möchte ich nicht in Frage stellen, aber der dort liegt und der versorgt wird, den kann man einbeziehen, lernen zu lesen und über solche und auch andere Methoden zu ganz anderen Ergebnissen kommen und ganz häufig haben wir es in diesen Seminaren gehabt, Ferse freilagern war keine gute Idee und die hatten keine PAVK, sage ich jetzt mal bei den Teilnehmern. Das waren intensivpflegende Ärzte, Physios in unserem Alter und jünger.
Das mit der Eigenfeststellung mache ich immer sehr gern bei den Schulungen, gerade wenn es darum geht, Dekubitus. Deswegen war das jetzt gut, Carsten, dass du das erwähnt hast. Ich mache das zum Beispiel auch sehr gern, wenn ich sage, setzt euch mal 20 Minuten so hin. Ich verlange nicht einmal 45 Minuten. Setzt euch mal 20 Minuten so hin, wie wir meinen, dass unsere Patienten, wenn wir die früh aus dem Bett mobilisieren und in den Rollstuhl setzen, die müssen ja teilweise einen ganzen Vormittag sitzen. 3 Stunden, 4 Stunden, nennen wir es wenig, 2 Stunden. Setzt euch mal so, Oberkörper gerade, dann der gerade Oberschenkel, dann kommen 90 Grad Knie, dann kommt 90 Grad Fuß. Die Patienten sitzen so nicht lang. Die ersten fangen an, im Rollstuhl nach vorne zu rutschen. Da haben dann viele Angst, logischerweise. Der Patient fällt aus dem Rollstuhl, also ziehen wir den wieder nach hinten. Manche fangen an, die Beine von den Fußpedalen wegzustrecken. Dann haben wir Angst, dass hinten die Achillessehne nekrotisch wird. Und ich sage immer, setzt euch mal 20 Minuten so hin. denen fallen nach 20 Minuten, die sagen, das gibt's doch gar nicht. Also da merkt man erst einmal, was man von dem Patienten verlangt, sage ich jetzt einmal.
Mhm. Das stimmt. Das ist, also da haben wir jetzt ein Missverständnis, ein Mythos. Gibt's andere Missverständnisse und Mythen rund um die Druckentlastung?
Ja, also ich denke, was für mich so ein typisches Beispiel ist, ist tatsächlich die Seitenlagerung. Wenn wir hergehen, wir lernen es immer wieder, dass die Lagerungshilfsmittel in den Rücken gelagert werden und der Patient entpositioniert sich sehr gerne, schiebt es zurück, weil es für ihn unangenehm ist. Dann geben wir noch was zwischen die Knie, wir geben noch was im Kniebereich rein, im Knöchelbereich und dann liegt der Patient, wenn wir es richtig schön machen, die Schulterhöhe gleich dem Oberschenkel und am besten ist dann in der gleichen Höhe noch der Außenknöchel. Ich sage immer, wenn ich mich an alle Seitenschläfer, wenn ich auf der Seite liege, wie liege ich auf der Seite? Ich liege schon halb in der Bauchlage und das ist dann eigentlich was, wo man sagt, so liege ich bequem und dann habe ich nichts im Rücken. Also wir haben jetzt uns angewöhnt und so empfehle ich es immer, das Lagerungshilfsmittel nach vorne zu geben. Gerade unsere Demenzpatienten zum Beispiel, denen geben wir ja sehr gerne Handpuppen oder sonst irgendwas in die Hand zum Umgreifen, dass die sehr gern und sich in der Embryonalstellung wohlfühlen. Und wenn ich jetzt dieses Hilfsmittel nach vorne gebe, dann habe ich erstens die absolute Druckentlastung da, wo ich sie haben will, nämlich im Kreuzbeinbereich. Ich habe nichts im Rücken, wo schwitzt oder sonst irgendwas und der Patient liegt nach vorne und er hat durch das, dass er dieses Lagerungskissen oder Keil oder was auch immer umklammern kann, einen gewissen Sicherheitseffekt. Also das macht extrem was mit dem Patienten. Da kann ich immer nur dazu raten, diese Seitenlagerung wirklich mal so zu machen, wie wir sie auch genießen.
Und vor allen Dingen, liebe Leute da draußen, das nächste Mal, wenn ihr euch selber eine Matratze kauft, wir gehen alle in das Bettenhaus oder schwedische Möbelhaus unseres Vertrauens oder wo auch immer hin. Wir legen uns mit unseren normalen Klamotten auf eine Matratze, auf einen Seitenschläfer, Nackenkissen. Irgendjemand guckt sich von der Seite an, wie angeblich unsere Wirbelsäule entlastet wird. Wir fühlen kurz rein, was sich gut anfühlt. Ich behaupte jetzt mal, keiner von uns geht abends so ins Bett und wird sich so hinlegen und liegen bleiben.
Ja, das nächste Problem ist, was wir zu Hause ja auch noch häufig haben. Und das vergisst man auch, du hast vorhin die Wechseldruckmatratzen angesprochen. Wenn ich bei den Wechseldruckmatratzen diese ganzen Motoren angucke, diese Aggregate, wo die haben, die sind nicht leise. Das hörst du im Sanitätshaus vielleicht nicht. Das hörst du auch tagsüber im Klinikbereich nicht. Weil da kommt mal jemand mit dem Geschirr, da kommt jemand mit dem Verbandswagen, das holpert, das bolpert, man hat Unterhaltung. In der Nacht, wenn das ruhig ist, ja, da kann so ein Aggregat wirklich störend sein.
Absolut.
Und zwar extrem.
Noch eine andere Frage, auch so Richtung, das ist jetzt weniger Druckentlastung, aber es ist mir gerade so in den Sinn gekommen, wo ich Kleidung sagte. Wird zwischen Tag- und Nachtkleidung unterschieden und gibt es da auch so Sachen, dass man da vielleicht nochmal Wohlbefinden mehr unterstützen kann?
Also da tatsächlich bin ich vielleicht so ein bisschen alleine unterwegs. Ich sage immer, gerade in der Klinik würde ich mir es wünschen, wenn man mal den Patienten auch fragt, ist das jemand, der mit dem Pyjama schläft oder ist es ein Nachthemdschläfer? Also ich erlebe das häufig bei Männern, die sagen, mit diesem Hemd kann ich nichts anfangen. Ich schlafe zu Hause mit dem Shorty, mit was weiß ich, langem Schlafanzug. Logisch, auf der Intensivstation ist das jetzt kein Fokus, das ist mir ganz klar, ja. Aber so der normale Patient, wenn ich dem ein Nachthemd anziehe, der sagt, ich habe noch nie ein Nachthemd dran gehabt, der fühlt sich mit diesem Nachthemd nicht wohl. Ich habe das im Klinikbereich, wenn ich da manchmal noch hospitiere, häufig, dass die sagen, ich, wenn mich immer auf die Seite drehe, ich habe immer Angst, dass mein Nachbar den Bob sieht oder die Schwester.
Ja.
Ja, das ist für viele ein Problem. Die schlafen einfach nicht sicher und nicht safe, weil die mit diesem Nachthemd nicht zurechtkommen.
Und es geht doch auf der Intensivstation anders. Also interessanterweise ist es, dass man, wenn man mit zum Beispiel Transplantationsmedizin zu tun hat, wo vielleicht auch mal Jüngere unterwegs sind oder auch im Unfallbereich, also es muss ja nicht alles Reanimation, ECMO, große Kabel, da rede ich nicht drüber, aber gerade internistische Geschichten, die exazerbierte COPD, die mal 1-2 Tage gepäppelt werden muss, da muss man nicht im Flügelhemd mit nackten Pöppes liegen. Und auch meine Mami, schöne Grüße gehen raus, Altenpflegerin, die hat mir das damals schon gesagt, man kann Schlaf und Position damit positiv beeinflussen, weil es ist schön, was du gerade gesagt hast, ne? Auch Männer haben durchaus mal ein Schamgefühl und wollen nicht, dass der blanke Hintern Richtung Tür guckt. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Was ist aber deiner Meinung nach zu tun? Also wie kann man nicht nur dieses Wissen und die Kompetenz nach vorne bringen, sondern auch eine Veränderung? Weil im Vorgespräch hast du sowas Schönes gesagt, wir reden ja selten über das Fachliche, sondern die Spätschicht sucht die Fehler der Frühschicht und macht Checkliste.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Problem, dass wir gegenseitig viel zu viel beschäftigt sind. Wir müssen oder müssten, würde ich mir so wünschen, auf die Wünsche des Patienten eingehen. Wir sehen ja immer so die Leitbilder, der Wille des Patienten ist unantastbar, die Seele ist unantastbar und der Wille des Patienten ist so elementar wichtig. Und wenn ich dann sehe, was tatsächlich an Wille vom Patienten noch passiert, das ist wenig. Und da würde ich mir wünschen, dass einfach so der Patientenwunsch deutlich mehr im Fokus kommt und dass so Sachen wie Schlafritual und einfach mehr passiert. Ich weiß, dass es schwer ist. Um Gottes Willen, ich rede mir jetzt leicht hier von meinem Sessel aus. Aber ich habe es jetzt wieder in einem Seniorenwohnheim, eine Dame, hochbetagt, sehr kulturell interessiert, die geht nicht vor 22 Uhr ins Bett und die will auch bis zum Schluss mit ihrem Kleidchen dort sitzen. Für die ist es jeden Tag eine Herausforderung, wenn die Pflegekraft kommt und sagt, ich müsste Ihnen aber jetzt Ihr Nachthemd anziehen. Sie will aber um 8 noch nicht das Nachthemd anziehen, sondern sie will bis 22 Uhr mit ihrem Kleidchen sitzen, braucht aber halt Hilfe. Und das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß, die Kleinigkeiten verlangen Zeit und aber das ist sowas, wo ich mir wünschen würde für einen Patienten. Und ich denke, der Patient fühlt sich dann auch wohler. Vielleicht ist er dann auch zufriedener und vielleicht ist es dann auch weniger Konfrontation zwischen Pflegekraft und Patient oder Angehörigen und Patient und Pflegekräften.
Definitiv. Und ich würde mir da auch viele Sachen manchmal wünschen und nicht alles ist immer nur mit Personalmangel zu erklären. Ich weiß gar nicht, von wem der Spruch kam. Christian wird es wissen, er ist viel belesener als ich. Wer nicht will, findet Gründe, die anderen finden Wege. Wem können wir dieses Zitat zuordnen?
Konfuzius.
Vielen Dank.
Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber der hat viele schlaue Sachen gesagt, vielleicht.
Ich habe noch was Schönes letztens gehört, das passt dir hin. Erfahrungen sind eine Laterne, die wir auf den Rücken tragen. Wir können immer nur nach hinten leuchten, aber sehen nicht, was vorne passiert. Ja, ich sehe schon, das passt dir jetzt gar nicht. Gut.
Ein bisschen sperrig auch, ne? Naja, aber gut.
Liebe Gabi, du hast am Anfang des Gespräches gesagt, du weißt gar nicht, wo die Reise so hingeht und jetzt. Es ist schon so, wir haben wieder eine Dreiviertelstunde rum. Das konstruktive Gespräch neigt sich dem Ende. Aber hast du das Gefühl, dass wir irgendetwas vergessen haben? Schlummert noch etwas in deiner guten Seele, deinem Herzen, was du den Hörenden mitgeben möchtest?
Was ich euch wirklich gern mitgebe, ist, guckt ein bisschen mehr auf den Patienten, also auf den Gast, auf den ihr pflegen dürft, auf die Wünsche des Patienten. Das wäre so das, wo ich mir wünschen würde, weil ich glaube, wenn wir die Wünsche mehr beachten, dass wir mehr Zeit für den Patienten haben, weil der zufriedener ist und wir uns nicht ständig mit diesen negativen Gedanken beschäftigen müssen, das ist ein Nörgler oder sonst irgendwas, sondern versetzt euch in die Lage und versucht den Patienten vielleicht dazu verstehen, warum der jetzt diese Äußerung vielleicht macht, vielleicht fühlt er sich unverstanden. Und es gäbe uns vielleicht doch mehr personelles Feedback auch, denke ich.
Und du hast gerade gesagt, mehr Zeit. Auf der anderen Seite, manchmal gibt es das Argument, mehr Zeit heißt mehr Patienten. Wie dem auch sei, um nochmal drauf zurückzukommen, wer nicht will, findet Gründe. Ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, unsere Schicht hat zum Glück auch ein Ende. Es ist, auch wenn es sich wie ein Hamsterrad anfühlt, nicht so, dass es, sag mal, unentwegt ist und von daher manchmal einfach mal diese 5 Minuten extra investieren, dann fällt auch mal was hinten runter. Das können wir morgen vielleicht drankleben und natürlich, bevor jetzt alle schreien, irgendwann ist zu wenig Personal, so wenig, dass gar nichts mehr funktioniert. Aber wenn wir uns darüber definieren, was unsere Aufgaben sind, um was es im Kern geht, Alltag, Patient, Bewohner, Angehörige und so weiter und nicht nur defizitär unterwegs sind, dann hoffe ich doch sehr, dass das nicht nur zur Erfüllung des Berufes führt, sondern auch zu mehr Spaß, mehr Selbstwirkung und vielleicht sowas ganz Verrückten wie Berufsstolz. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten, Gabi. Ich weiß nicht, wie es Christian ging. Haben wir schlimme Worte gesagt? Haben wir was vergessen? Müssen wir noch was ergänzen?
Nee, alles super, alles super. Aber ich will noch mal kurz was nachreichen, weil das mit Computers, das können wir jetzt so nicht stehen lassen. Also, du hast ja gesagt, wer nicht will, findet Gründe, ne?
Ja.
Das ist eine Variante eines Sprichworts. Das originale Sprichwort geht nämlich, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Und das wird dem Dalai Lama zugeschrieben. Ob das allerdings richtig ist, weiß ich nicht. Es gibt auch Autoren wie Albert Camus oder Willi Meurer, denen das zugeschrieben wird. Wer also der Vater in diesem Falle dieses Sprichwortes ist, wird sich wahrscheinlich niemals klären lassen, aber man kann es ja auch nutzen, ohne dass man die Quelle kennt.
Und
ist ja immer noch wahr.
Ich habe es jetzt einfach mal anders gesagt. Also
einfach mal ganz anders.
Ganz anders. In dem Sinne, ihr lieben Hörenden da draußen, ich wünsche euch einen wundervollen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr uns zuhört. Und dir, liebe Gabi, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Bewahre dir dein Gemüt und vielleicht reichst du uns so ein bisschen nach, wie die Hörenden mit dir in Kontakt treten können, wo du den nächsten Vortrag hast, vielleicht ein Seminar hältst. Ich bin fest davon überzeugt, der ein oder andere möchte dich live und in Farbe kennenlernen. Ich kann nur sagen, das lohnt sich. Und ansonsten die anderen Sachen, wir packen sie in die Shownotes. In dem Sinne, ich würde an dieser Stelle sagen, tschüss. Und ihr so?
Tschüss.
Ja, dann mache ich auch gleich tschüss. Wenn ihr mich tatsächlich live und in Farbe kennenlernen wollt, geht bei mir auf die Homepage. Wenn ihr einfach eingibt, Gabi Weigold Wundmanagement, dann werdet ihr mich finden. Ihr kommt an mir nicht mehr vorbei. Da ist alles hinterlegt und ihr könnt mich dann gerne kontaktieren und ich werde antworten und kann euch dann auch sagen, wo ihr mich trefft, was wir da so tun können und machen können, um mich persönlich kennenzulernen. Kein Problem.
So, mach was.
Ich wünsche euch was und vielen Dank euch beiden, dass ihr mich begleitet habt. Ich fand es total interessant. Dankeschön.
Gerne. Bis bald.